Guten Morgen, allseits. Das letzte Mal haben wir geendet damit, dass eine Gesamtalternative erforderlich ist, dass also die zerstörerischen Trends umgekehrt werden müssen. Also das ist von der Entwaldung zur Wiederbewaldung. Das ist sozusagen eines meiner Lieblingsprojekte. Wiederum Wald herstellen. Das hat viele, viele Vorteile. Und zum Beispiel auch in Richtung Klima, nicht nur Kohlenstofffixierung, wenn Wälder wieder aufwachsen, sondern auch Wolkenbildung ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe da vor vielen Jahren einmal ein wunderschönes Luftbild gesehen. Stellen Sie sich vor, so eine Agrarlandschaft aus der Luft, so die Felder und so weiter. Und in dieser Agrarsteppe sind einige Waldinseln. Und stellen Sie sich das jetzt so vor, aus der Luft, da diese Waldinseln und über jeder Waldinsel schwebt eine Wolke. Also der Wald, der macht sein eigenes Klima. Der Wasserdampf steigt auf, kondensiert. Und auf diese Art schafft also der Wald großflächig ein besonderes Klima und vor allen Dingen eben auch die Wolken, die erhöhen die Rückstrahlung der Sonnenenergie, die eingestrahlt wird und wirken so auch der Erderwärmung entgegen. Also Wiederbewaldung ist eine ganz wichtige Strategie. Dann natürlich wäre ganz wesentlich eine Stabilisierung der Zahl der Menschen, Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks bei den Reichen, klarerweise. Das wäre sehr, sehr wichtig. Abkehr von Risikotechnik, dazu gehört die ganze Atomenergie, Gentechnik, Chlorchemie und vieles andere. Aber nicht zuletzt auch Abbau struktureller Macht. Zu diesen Dingen kommen wir später noch. Klarerweise Abrüstung und statt Kriegstreiberei eine engagierte Friedenspolitik und natürlich Herstellung von Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Wirtschaft. Das ist jetzt so ein bisschen ein wie soll man sagen, ein Exkurs im Laufe der Vorlesung. Aber es ist mir mal untergekommen und ich finde es interessant. Ein Gegensatzpaar. Was ist der Gegensatz, das Gegenstück zum Fanatiker? Fällt Ihnen da was ein? Was ist ein Fanatiker? Es ist jemand, der das sogenannte Realitätsprinzip nicht akzeptiert, dass alles also ein bisschen schwierig ist und schwer zu bewegen ist und von vielen Umständen abhängt, sondern der Fanatiker, der will sozusagen mit dem Kopf durch die Wand und glaubt, also da, das ist jetzt die Lösung und das wird beinhart verfolgt. Also der Fanatiker. Und was ist das Gegenstück zum Fanatiker? Das ist eine ganz spannende Frage. Ja, das ist der Zyniker. Wie ist das zu verstehen? Der Fanatiker, der hat jetzt ein Ziel verfolgt, sagen wir jetzt eine bessere Welt und das und jenes, aber er ist gegen diese Wände gelaufen, hat sich eine blutige Nase geholt und ist eigentlich gescheitert mit seinem Fanatismus. Und jetzt hat er nur mehr Spott und Hohn für all die Leute, die glauben, dass sie irgendwas verändern können. Also die, der Fanatismus ist nicht geeignet, zu Lösungen zu kommen, wenn man viel mehr Geduld braucht im Umgang mit all den Strukturen, die uns da entgegenstehen. Also so schnelle Lösungen sind nicht möglich. Und eben der Fanatiker, der gescheitert ist am Realitätsprinzip, der hat dann nur mehr Spott und Hohn übrig für die Leute, die glauben, dass sie was verändern können. Und dort liegt eben ein gewisses Problem. Und man kann eben sagen, das Verhalten ist ganz wichtig, eine Gratwanderung zwischen Fanatismus und Zynismus. Also man darf das Realitätsprinzip nicht ignorieren, dann ist man ein Fanatiker, aber man darf es auch nicht verabsolutieren und resignieren davor, sondern man muss mit Geduld sozusagen sich voranarbeiten. Ja, also das sind die Fanatiker und die Zyniker. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ja, wir wissen doch eigentlich schon sehr lang, wo es lang gehen sollte. Diese Gesamtalternative ist ja schon seit Jahrzehnten durchdacht und auch punktuell erfolgreich umgesetzt worden. Aber es gibt eben Hemmnisse, es gibt Widerstände. Und diese Widerstände, die sind zum Teil hervorragend gut organisiert. Also es gibt Gruppeninteressen, die sind meistens versteckt. Also es hinter bestimmten Konzepten stehen eben oft Interessen, die gar nicht klar ausgesprochen werden. Ja, ein Kapitel für sich ist der tiefe Staat, den haben wir schon, glaube ich, kurz angedeutet. Da gibt es ein sehr spannendes Buch drüber, viele Beiträge. Der tiefe Staat ist eben, sind Machtstrukturen, die hinter den Politikern stehen. Das ist sozusagen das ganze Finanzwesen, das auf Gewinn ausgerichtet ist und über Leichen geht, hinter Kriegen steht und so weiter. Dann Hemmnisse sind auch falsche Spielregeln. Also erst einmal auch das, unser ganzes Geldsystem. Das sind ja keine Naturgesetze, dass Kapital sich verzinsen muss und ähnliche Sachen. Das sind Spielregeln und die sind ja keine Naturgesetze, das könnte man ändern. Dann natürlich auch die Bedingungen, die dazu führen, dass ökologisch falsches Verhalten oder eben nicht zukunftsverträgliches Verhalten kurzfristig vorteilhaft ist, gewinnbringend ist. Da muss man überhaupt dann sagen, ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass oft tiefgreifende Unterschiede bestehen zwischen den Ergebnissen, wenn man nur hier und jetzt denkt oder wenn man die Zukunft mit einbezieht, dann ergeben sich dann oft sehr starke Unterschiede. Wir werden das auch im Zusammenhang mit der Problematik Sicherheit noch einmal deutlicher besprechen. Wenn man ihm sagt, ja, wir müssen im Sinne unserer Sicherheit jetzt Raketen, Basen bauen, Stichwort Sky Shield, kostet ein paar Milliarden Euro, das brauchen wir für unsere Sicherheit. Und da wird man nicht viel diskutiert, das Geld, das wird, machen wir halt Schulden. Sparen müssen wir halt woanders. Und da wird gar nicht diskutiert, ja, welche Art Sicherheit meinen wir? Ja, Zukunftssicherheit nicht. Weil all das, was wir brauchen, um künftig ein geordnetes Leben zu ermöglichen, das braucht eine ganze Menge Einsatz und muss schleunigst begonnen werden. Und wenn wir jetzt Milliarden in eine falsch gedachte Sicherheit investieren, dann steuern wir in ganz katastrophale Zustände hinein. Also auf meiner Homepage finden Sie auch einen Aufsatz mit dem Titel Gegenwartsdenken und Zukunftsverantwortung, wo diese Dinge auch beschrieben werden. Natürlich, das Wettbewerbsdenken ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dann auch das, was man soziale Fallen nennt. Was ist eine soziale Falle? Da gibt es einen ganz berühmten Beitrag, der schon Jahrzehnte alt ist, von einem prominenten Biologen, Gerrit Hardin. Und der Aufsatz heißt The Tragedy of the Commons, die Tragödie der Gemeinschaftsgüter. Und da beschreibt er eben, wenn eine Gemeinschaftsweide etwa, sagen wir, ein Dorf, für ein Dorf 100 Stück Vieh verträgt, ja, und da darf jeder halt einen Anteil davon nutzen. Und jetzt stellt einer eine Kuh mehr drauf, ja, dann ist der Ertrag für alle ein bisschen geringer, aber er hat mehr Ertrag. Also er hat sich ein bisschen mehr herausgeholt. Und das machen jetzt alle. Und so auf diese Art das ist die Tragödie der Gemeinschaftsgüter, weil die auf diese Art übernutzt werden. Und jetzt könnte man auch für den Autoverkehr die Sache sagen. Dann kann man sagen, ja, also ich habe ein Auto, das bringt mir gewisse Vorteile. Ich habe da mehr Bequemlichkeit und kann mein Häuschen im Grünen leicht erreichen und. Aber ich lebe in der Stadt und eigentlich leide ich furchtbar unter allen Autos. Und wenn ich jetzt ein Autokritiker bin, ja, da sagt man dann, meint man, ja, also der muss natürlich auf sein Auto verzichten. Man sagt, ja, wenn ich auf mein Auto verzichte, dann verzichte ich auf ein paar Vorteile, die ich habe, aber die Nachteile von allen anderen Autos habe ich weiterhin. Also warum soll ich verzichten? Und das nutzt ja nichts. Also das sind so soziale Fallen, wo man hineintappen kann. Dann natürlich Gewohnheiten, angemaßte Rechte. Ich habe ja auch betont, dass es ein Problem gibt mit den Begriffen Bedürfnisse und Ansprüche. Also in der Definition der Nachhaltigkeit, Sustainable Development, ist ja von Bedürfnissen die Rede, von den Needs, dass wir gegenwärtig unsere Bedürfnisse in einer Weise stillen sollen, dass die künftigen Menschen nicht, also ebenso ihre Bedürfnisse stillen können. Also wir sollen nicht mehr sozusagen verbrauchen als nachwächst. Und da muss man eben sagen, Bedürfnisse haben natürliche Grenzen. Also das Bedürfnis nach Nahrung, ja, das hört dann auf, wenn ich satt bin. Aber Ansprüche sind beliebig steigerbar. Nicht? Also ich habe kein Bedürfnis, noch jeden Tag Fleisch zu essen, aber ich kann den Anspruch erheben. Und diese Ansprüche, und das ist nämlich das Problem, an die kann man sich gewöhnen und dann werden sie fast zu Bedürfnissen. Und diese Ansprüche wieder aufzugeben, das kommt Entwöhnungen von Suchtverhalten nahe und ist enorm schwierig. Ja, das haben wir immer so gemacht und das haben wir nie so gemacht. Ne? Das gibt es ja den Spruch, ne? Das haben wir immer so gemacht, das haben wir nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen. Ne? Also unser Lebensstil steht nicht zur Diskussion. Dann gibt es die Eigentümer-Nutzer-Disparität oder Problematik. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Es ist einmal ein Student zu mir gekommen und hat gesagt, ob ich seine Diplomarbeit betreuen möchte. Er will das Thema behandeln, Einsparpotenzial, energetisches Einsparpotenzial bei österreichischen Kasernen. Ja, interessantes Thema, gern kann er machen. Ja, nach 2 Wochen ist er gekommen und hat gesagt, nein, er macht das nicht. Er ist nämlich drauf gekommen, das Einsparpotenzial ist groß, so viel hat er mitbekommen, aber es wird sicher nicht umgesetzt. Und zwar deswegen, weil das Bundesministerium für Bauten und Technik, dem die Kasernen gehören, gar nicht daran denkt, Geld zu investieren, damit sich das Bundesministerium für Landesverteidigung Geld erspart, Heizkosten erspart. Also das ist auch diese Eigentümer-Nutzer-Disparität, die natürlich in diesem Falle besonders grotesk ist, weil eben da sozusagen das vernünftige gemeinwirtschaftliche Denken völlig fehlt. Aber wirksam wird solche Eigentümer-Nutzer-Disparität natürlich auch im Bauwesen, dass wenn jetzt eine Wohnsiedlung gebaut wird, ja, dann ist der Bauherr interessiert daran, dass er die Wohnungen gut anbringt, die sollen relativ billig sein. Und da spart er, die Heizkosten sind ihm egal, das tragen ja dann die Mieter. Und mittlerweile hat sich da einiges getan und da gibt es Auflagen und Gesetze, aber im Prinzip ist das eben ein Problem, das eine Rolle spielt und einem zukunftsverträglichen Handeln entgegensteht. Dann natürlich das, was man die normative Macht des Faktischen nennt. Also es ist etwas da, das ist so massiv und das jetzt in Frage zu stellen, ist ja geradezu unrealistisch. Und das war auch eine Strategie, als in Österreich vor 50 Jahren heftig diskutiert wurde, soll das Atomkraftwerk Zwentendorf, das im Bau ist und kurz vor der Fertigstellung ist, soll das in Betrieb gehen oder nicht? Und da hat man massiv Führungen veranstaltet, hat die Leute durchgeführt und man sagt, ja, da steht's ja. Und also wer da jetzt die Meinung vertritt, das soll nicht in Betrieb gehen, das ist ja ein richtiger Spinner. Also das ist ja so massiv vorhanden, die normative Macht des Faktischen. Und dann natürlich auch die Dinge sind ja so kompliziert und ja, da kennt man sie eh nicht so wirklich aus. Ja, ich komme jetzt zu einem positiven Ergebnis, wo man sieht, dass demokratische Prozeduren positive Ergebnisse liefern können. Sie sehen da so eine Grafik von einem oberösterreichischen Künstler, Horst Heitzinger. Man kann es vielleicht nicht ganz so gut lesen. Da steht eben Atomtechnik bei der oberen Mausefalle garantiert menschheitsbeglückend. Ja, der hat da hingegriffen und das hat ihm die Hand gekostet. Und da steht jetzt Gentechnik garantiert menschheitsbeglückend und er greift den anderen Hand ganz gierig danach. Ja, es war damals so, das war Mitte der 90er Jahre, also 1994 war das Volksbegehren Gentechnik und davor hat es schon Diskussionen gegeben und jetzt war klar, es geht in die Richtung Gentechnik. Große Firmen wie Monsanto haben patentierte Sorten angeboten. Wurde sehr viel Reklam und Werbung gemacht. Und in der Politik ist man drauf und dran gewesen, so die Weichenstellungen in die Richtung zu setzen. Umfragen haben aber ergeben, dass die Menschen mehrheitlich das gar nicht wollten. Also da hat es Umfragen gegeben, wollen sie gentechnisch manipulierte Nahrung haben. 80% haben Nein gesagt in Österreich. Und da war dann klar, das ist ein wichtiges Thema für ein Volksbegehren. Ein Volksbegehren in Österreich hat den, funktioniert so, dass Gesetzesvorschläge gemacht werden. Und wenn da 100.000 Unterstützungen sind in die Richtung, dann muss sich ein parlamentarischer Ausschuss damit befassen. So, und da hat es jetzt eine gute Vorbereitung gegeben. Das ist bei jedem Volksbegehren wichtig. Da haben die Ökologiegruppen und Naturschutzgruppen, Umweltgruppen, Bergbauernvereinigung, die Arge Schöpfungsverantwortung und viele andere haben, und auch die Grünen damals haben gesagt, ja, das machen wir, machen ein Volksbegehren und was sind da für Forderungen zu stellen? Und da wurden drei Forderungen, wurden da formuliert. Erstens kein Essen aus dem Genlabor in Österreich. Zweitens keine Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in Österreich. Und drittens kein Patent auf Leben. Damals haben uns die Politiker, ÖVP, das war damals die Maria Rauch-Kallert, gesagt, ja, jetzt seid ihr ein bisschen spät dran, da ist ja schon, das geht ja alles schon in die Richtung. Und selbstverständlich, Kennzeichnung ist klar, aber verbieten kann man das nicht, wenn es in der EU zugelassen ist. Und kein Patent auf Leben, das ist überflüssig, weil das ist sowieso, wir als christliche Partei, hat ja auch keiner gesagt, sind eh gegen Patentierung von Genen und so weiter. Naja, gut, wir haben das trotzdem gemacht. Das ist Gentechnik-Volksbegehren und da hat es viele Diskussionen gegeben. Und das ist ja entscheidend. Ich habe das schon erwähnt mehrmals. Das habe ich bei Rainer Mausfeld gelernt, den ich Ihnen wärmstens empfehle. Seine Bücher und seine Vorträge, Sie finden im Internet, bei YouTube von Rainer Mausfeld eine Menge Beiträge. Ich habe viel von ihm gelernt. Unter anderem eben, dass Wahlen das Uninteressanteste bei einer Demokratie sind, sondern das Entscheidende ist der öffentliche Debattenraum, dass alle wichtigen Fragen von allen Perspektiven her diskutiert werden und dass die Medien da auch eine große Rolle spielen. Dass sozusagen alle Positionen müssen zur Geltung kommen in diesem öffentlichen Debattenraum. Und das ist damals recht gut gelaufen. Da hat es viele Veranstaltungen gegeben, wo Gentechnik-Befürworter und Kritiker miteinander diskutiert haben. Ich war da stark involviert. Ich war Sprecher des Gentechnik-Volksbegehrens und habe viele Diskussionen geführt mit Industrielobbyisten und anderen. Das war eine sehr bewegte Phase. Und dann hat es 1,2 Millionen Unterstützungen gegeben. Also das erfolgreichste überparteiliche Volksbegehren überhaupt war das. Und ja, also ja, das dann ist ein Nein zur grünen Gentechnik fortschrittsfeindlich, wurde ja gesagt, ja, also das ist ja fortschrittsfeindlich, was, wenn man da dagegen ist. Nein, ich habe dann immer gesagt, ganz im Gegenteil, es ist fortschrittsfördernd, weil eine Versuch-Irrtum-Methode, die dient eben nicht dem Fortschritt. Es wurde dann auch immer wieder diskutiert, dass man sagt, ja, es geht ja eigentlich um Wahlfreiheit. Einem Bauern kann man doch nicht verbieten, Gentechnik zu benutzen. Der muss doch die Wahl haben und Freedom of Choice. Und da ist aber natürlich dazu Folgendes zu sagen, das klingt natürlich schön, aber es geht in solchen Fragen eben immer auch um Güterabwägung. Was ist sozusagen wichtiger? Was ist höherwertiger? Zukunftsfähigkeit in der Lebensmittelversorgung oder sozusagen Produktionssteigerung, die kurzfristig möglich ist. Weil eines ist ganz entscheidend wichtig. Es hat sich ja gezeigt, dass das Biolandbau und grüne Gentechnik nicht kompatibel sind. Die Gentechnik in der Landwirtschaft ist angesiedelt in der industriellen Landwirtschaft. Die Vorteile werden zum Beispiel jetzt so beschrieben, dass man sagt, wenn ich BT-Mais anbaue, also der hat das Gen des Bacillus thuringiensis in sich, das Larven von bestimmten Schmetterlingen, die als Schädlinge auftreten beim Mais, der Maiszünsler, die diese Larven umbringen. Und da sagt man, ja, da erspart man sich jetzt Pestizide. Wenn man direkt gleich diesen Genmais anbaut, da ist dann in jeder Pflanze, in allen Pflanzenorganen, ist dieses Toxin drinnen. Ja, was hat das für Folgen? Das hat die Folgen, dass da viel leichter auch Resistenzen auftreten. Wenn das großflächig permanent da ist, dieses Gift, da passen sich dann Insekten leichter an, sowas passiert dann immer wieder. Und diese Bacillus-Thuringiensis-Methode ist im Biolandbau zugelassen. Ja, da kann man diese Bakterien aufsprühen, das ist bald wieder vorüber, schadet nur dem Maiszünsler, sonst niemanden. Aber wenn ich das großflächig mache, dann züchte ich die Resistenzen. Und dann muss man eben sagen, der Biolandbau, der braucht eben die Gentechnik gar nicht. Der Biolandbau, der ist daran interessiert, lokal angepasste Sorten zu verwenden. Und der Gegensatz zu der industriellen Landwirtschaft und zur grünen Gentechnik besteht eben darin, dass die Agrokonzerne, die die grüne Gentechnik betreiben, die kleinen Saatgutfirmen systematisch aufgekauft haben und weiter aufkaufen, soweit es geht, und damit die Vielfalt an Genen, an genetisch angepassten Sorten geht verloren. Das ist eben das Problem, dass man die Alternative, die Wahlmöglichkeit ausschaltet und damit sozusagen die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft, das ganze genetische Potenzial, das für biologische Landwirtschaft und Gartenwirtschaft essentiell ist, dass das sozusagen verdrängt wird. Also diese Dinge sind bei der Gentechnik zu bedenken. Gentechnik schädigt den Biolandbau. Da gibt es ganz spannende Beispiele. Also ein prominentes Beispiel ist ein kanadischer Rapsbauer, Percy Schmeiser. Der hat Bio-Raps produziert und sein Betrieb ist gut gelaufen. Und dann wurde er von Monsanto verklagt, weil man hat in seinem Raps hat man die Monsanto-Gene gefunden, obwohl er die selber nie diese Sorten angebaut hat. Aber der Wind hat von Feldern mit Monsanto-Raps-Samen auf seine Felder gebracht. Er wurde verklagt und ist sozusagen ruiniert worden direkt. Also es ist völlig klar, dass sozusagen ein Biobauer, wenn man dann diese Gene findet, seine Produkte entwertet sind. Und noch dazu hat ihm die Firma Monsanto ihn verklagt, weil er ihm angeblich ohne das Saatgut, das muss man nämlich immer kaufen, das Monsanto Saatgut, das kann man nicht weiterverwenden. Und da hat man ihm gesagt, ja, der hat das illegal wieder angebaut und so weiter. Ne? Er hat dann nach langen, langen Rechtsstreitigkeiten insofern Recht behalten, dass er keine Strafen hat zahlen müssen, aber ruiniert war. Und viele andere Beispiele gibt es. In Mexiko zum Beispiel, das Land mit den allermeisten Maissorten und vielen Kleinbauern, dort hat man eben auch gentechnisch veränderten Mais gefunden, immer wieder. Und zwar deswegen, weil die USA sozusagen zu Dumpingpreisen den Mais exportieren, wo die Kleinbauern in Mexiko mit dem Preis gar nicht mitkommen. Also man ruiniert die kleinen Bauern und gleichzeitig verseucht man sozusagen genetisch die natürlichen Ressourcen. Also es ist völlig klar, dass Gentechnik den Biolandbau schädigt. Und daher muss man aus ethischer Sicht sagen, da ist jetzt eine Güterabwägung wichtig. Ein Kompromiss, es wird immer über Kompromisse eben auch gestritten. Dass man sagt, ja, also wie weit, also wie viel Prozent Gentechnik Mais darf drinnen sein, damit es noch gilt, und solche Sache wird gestritten. Es geht aber darum, grundsätzliche Entscheidungen. Nach dem Sicherheits- und Vorsorgeprinzip muss man einfach dann sagen, die Zukunftsfähigkeit hat Vorrang. Die genetische Vielfalt angepasster Sorten, die darf nicht gefährdet werden durch Sorten, die innerhalb der industriellen Landwirtschaft angesiedelt sind. Und dazu muss man dann eben auch sagen, dass die industrielle Landwirtschaft allein schon wegen ihrer Erdölabhängigkeit ja nicht zukunftsfähig ist. Bei der Gelegenheit vielleicht etwas, mir ist seit vielen Jahren schon John Perkins ein Begriff. Ich habe von ihm etliche Beiträge bei YouTube gesehen. Er hat auch ein Buch geschrieben, das habe ich erst in den letzten Tagen gelesen und das ist sehr spannend. Das heißt Bekenntnisse eines Economic Hitman. Und was ist ein Economic Hitman? Das ist ein ganz interessanter Beruf, ein sehr folgenschwerer. John Perkins war John Perkins hat sich mit Ökonomie befasst und anderen Dingen. Ein junger Mann wurde vom Geheimdienst, also zufällig über Verwandtschaftsverhältnisse, hat man ihm da ein Offert gemacht. Er wurde sozusagen ganz genau psychisch unter die Lupe genommen und als geeignet empfunden für den Beruf des Economic Hitman, ist dann bei einer großen privaten Firma angestellt worden. Und was ist sein Beruf gewesen und seine Aufgabe? Er musste für bestimmte Länder, also sogenannte Entwicklungsländer, musste er hochfahrende, möglichst übertriebene Entwicklungskonzepte entwerfen. Wirtschaftswachstum, was braucht man da alles? Da braucht man jetzt Elektrizität. Die Landwirtschaft muss modernisiert werden im Sinne der grünen Revolution. Große Monokulturen, Hochleistungssorten, Agrochemie, Agrarmaschinen und all das. Also jetzt irgendein Land, sagen wir Ecuador, wo Öl ist. oder ein Land, wo man große landwirtschaftliche Erträge erwirtschaften will. Dort wird er hingeschickt und unterbreitet den Entscheidungsträgern hochfahrende Entwicklungsprogramme. Und das wird dann unterstützt. Da gibt es dann einen Spezialisten, der rechnet aus, wie viel Strom man braucht, welche Kraftwerke man da bauen muss dafür, welche Hochspannungsleitungen, welche Straßen, welche und so weiter. Oder Bergbau, wenn es dort Rohstoffe gibt, was man da alles für Industrien braucht. Ja, und jetzt verspricht man diesem Land oder den Politikern, dass da jetzt Milch und Honig fließen werden und sie werden reich und einflussreich und es geht also bergauf. Sie kriegen den Anschluss an die moderne Welt und brauchen natürlich jetzt sehr viel Geld dafür. Also da werden dann Milliardenkredite gewährt. Die amerikanische Industrie wird beschäftigt, die bauen Kraftwerke, Staudämme, Bergbauanlagen oder kaufen große Flächen auf. Oder wenn es Großgrundbesitzer gibt, denen erklärt man, dass sie die Kleinbauern wegschicken sollen und jetzt große Maschinen kaufen und Monsanto, Saatgut und so weiter. Sie werden da jetzt große Gewinne machen. So. Die Firmen in Amerika, die profitieren jetzt, aber der Ertrag ist nicht so wie versprochen. Sie können die Zinsen nicht zurückzahlen. Die Nebenwirkungen sind oft dramatisch schlecht. Also grüne Revolution. Die Erträge sind nicht so gut. Es gibt Schädlingskalamitäten. Die kleinen Bauern, die entweder bleiben sie als ausgebeutete Arbeiter, Landarbeiter zurück, oder sie wandern auch und landen in Elendsvierteln der Großstädte. Und dann sind die Erträge nicht so wie erwartet. Die Erlöse am Weltmarkt sind auch nicht so wie erwartet. Und dann sind diese Länder in der Schuldenfalle. Dann sagt man ja, also, wenn ihr jetzt nicht zahlen könnt, müsst ihr das und das und das und unseren Firmen die und die Rechte einräumen. Und sie sind dann politisch sozusagen ein Vasall der USA. Das beschreibt der John Perkins in seinem Buch. Und Sie können ihn auch auf seiner Internetseite besuchen. Das habe ich gestern zum ersten Mal gemacht. Das ist sicher spannend. Und das ist auch ganz einfach www.johnperkins in einem johnperkins.org. Ja, und er hat dann, und das muss man ihm sagen, er war da sehr erfolgreich, ist aber immer wieder moralisch natürlich in Konflikte geraten. Das beschreibt er auch in seinem Buch sehr klar, weil ihm irgendwann klar geworden ist, ja, so mit dem Fortschritt ist es nicht. Und er mit seiner Strategie, er war da in Saudi-Arabien aktiv, in Ecuador war er aktiv, in anderen Ländern auch. Und hat dann nachher gesehen, was für dramatisch negative Folgen diese Entwicklung hat für die armen Menschen dort hat und für die Umwelt. Und da ist er dann, irgendwann hat er beschlossen, er steigt aus, was gar nicht so leicht ist, und hat dann auch das Buch geschrieben, Bekenntnisse eines Economic Hitman. Also an diesem Beispiel sieht man eben, wie subtil die Strategien sind, mit denen man Ländern, die man unter Kontrolle bringen will, Fortschrittsperspektiven vorgaukelt und sie dann sozusagen beherrscht und beherrschen und ausplündern kann. Ja, also die grüne Gentechnik ist eben aus ethischen Erwägungen nach einer Güterabwägung nicht zu befürworten, weil sie eben, das ist die einfachste Begründung, in der angesiedelt ist, in der industriellen Landwirtschaft, die allein wegen ihres Energiebedarfs an billigem Erdöl, das nie wieder billig sein wird, nicht zukunftsfähig ist. Und dass ökologische Landwirtschaft und vor allen Dingen ökologische Gartenwirtschaft oder Permakultur, kleinräumige Produktionssysteme, lokal angepasst, zukunftsfähig sind. Beim Gentechnik-Volksbegehren, das 1997 stattgefunden hat, mit diesen Forderungen, die ich Ihnen schon gesagt habe, das hat 1,2 Millionen Stimmen erbracht. Und im parlamentarischen Ausschuss, der diese Forderungen behandelt hat, war eigentlich null Ergebnis. Und da hat man dann gesagt, ja, also die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Volksbegehrens und die Initiatoren, die sind enttäuscht, dass es kein Ergebnis ist. Daraufhin habe ich gesagt, nein, sind wir nicht enttäuscht. Es war das ein ganz wichtiger Anlass, die Volksvertreter auf den Prüfstand zu stellen. Sie haben sich als Volksvertreter disqualifiziert, als Konzernvertreter qualifiziert. Und wenn nun die Menschen enttäuscht sind darüber, dass das Ergebnis, das politische Ergebnis, nicht den Erwartungen entsprochen hat, dann ist das gut. Ganz im Sinne von Robert Spemann, dem Moralphilosophen, den ich schon oft erwähnt habe, der hat nämlich gesagt, Enttäuschung ist immer gut, weil Täuschung immer schlecht ist. Und die Enttäuschung war sozusagen eine heilsame Enttäuschung, die gezeigt hat, wenn wir gentechnikfreies Essen haben wollen, dann dürfen wir uns nicht auf die Politik verlassen, dann müssen wir uns in die eigenen Angelegenheiten mischen. Das war eine heilsame Enttäuschung. Und das ist dann auch passiert. Und es ist ja eines klar, wenn man sich anschaut in der Wirtschaft, da wird Konkurrenz betrieben und so weiter. Und wenn man sich jetzt den Lebensmittelhandel anschaut, die diversen Handelsketten und so weiter, und die wissen auch, dass 80% und mehr der Konsumenten keine Gentechnik wollen am Teller, ja, dann wären sie ja blöd, wenn sie diesen Konsumentenwunsch nicht nachkommen würden. Und da haben daher auch nach diesem Gentechnik-Volksbegehren, das wirklich ein Signal war für, auch für die Wirtschaft, haben verschiedene NGO, zum Beispiel Global 2000 und Greenpeace, haben ganz professionell lobbyiert, auch bei den Handelsketten. Und auf diese Art sind dann sozusagen die gentechnikfreien Produktlinien entstanden. Und es wurde ein Markt für gentechnikfreie Produkte eröffnet. Also das war durchaus ein großer Erfolg der Zivilgesellschaft und auch eben ein Beweis dafür, dass demokratische Entscheidungen positive Effekte haben und auch haltbare Ergebnisse liefern können. Ja. Das habe ich eben eh auch gesehen. Ja, das war eben auch interessant. Der Experte der Regierungspartei, damals der Volkspartei, war ein ganz raffinierter Industrielobbyist. Und ich habe dann auch erlebt, also ich war jahrelang vom Umweltbundesamt entsandt in die Gentechnikkommission, die sich mit all diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Und das war auch eine sehr unerfreuliche Erfahrung, weil da ist man zugedeckt worden mit Papier und Material. Also da jetzt bei so einer Kommission dabei zu sein, als NGO-Vertreter, wäre ein Fulltime-Job, der natürlich auch nicht bezahlt wird. Und also man überfordert auf diese Art die kritischen Leute ganz systematisch. Ja, es hat sich dann ja auch herausgestellt, das waren ja auch interessante Sachen, nur um Ihnen zu zeigen, wie die Geschichte läuft. Es wurde dann auch einmal eine parlamentarische Enquete veranstaltet, die Umsetzung der Gentechnik-Richtlinien und so weiter. Und da gab es vom Bioethikrat eine Stellungnahme, die gesagt haben, ja, also der Vorschlag ist akzeptabel und gut, weil bei der Frage Patentierung von Genen ganz klar festgestellt wird, ja, menschliche Gene dürfen nicht patentiert werden, tierische schon, ja. Deswegen, weil menschliche nicht patentiert werden dürfen, ist das Ganze. Deswegen ist es akzeptabel aus der Sicht der Bioethikkommission. Ich war in diesem Ausschuss und habe ihm gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen, dieses Argument. Denn bekanntermaßen sind Schimpansen Tiere und teilen aber über 98% des genetischen Materials mit den Menschen. Wenn ich also ein tierisches Gen, einen Schimpansen patentiere, habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein menschliches Gen patentiert. Also ich kann das aus wissenschaftlicher Sicht nicht nachvollziehen. Argumente dieser Art sind völlig wirkungslos. Nicht? Da entscheiden die Lobbyisten. Ja, also das sind so Erfahrungen, die man da mit der Politik macht. Aber die außerparlamentarischen Folgen des Gentechnik-Volksbegehrens war wichtig. Eine heilsame Enttäuschung der Bevölkerung, wie vorhin gesagt, ein Markt für gentechnikfreie Lebensmittel, ein Eintreten für gentechnikfreie Regionen und auch eine internationale Signalwirkung. Das war auch wichtig. Also in Großbritannien und Frankreich ist man auch kritisch zur Gentechnik eingestellt worden. Ja, also der ökonomische Fundamentalismus spielt eine große Rolle. Der Glaube an die unsichtbare Hand des Adam Smith, die dafür sorgt, dass auf jeden Fall das Positive zunimmt. Der Nobelpreisträger Milton Friedman hat sehr schöne Zitate von sich gegeben, eines eben, The business of business is business. Und ein anderes schönes Zitat, The social responsibility of business is to increase its profits. Also die soziale Verantwortung der Wirtschaft besteht darin, die Gewinne zu steigern. Und da kann man jetzt sagen, das gefällt mir nicht, aber es ist an und für sich richtig. Nicht? Weil die oberste Verpflichtung irgendeines Konzernchefs ist, dass er die Profite maximiert, dass die Shareholder Values, dass die Erträge, dass die Aktienerträge funktionieren. Das ist das Wichtigste. Und Moral spielt da keine Rolle. Da gibt es ja das schöne, von mir sehr, sehr oft zitierte, das Zitat des Rechtsprofessors der Universität Bremen, Manfred Hinz, der sehr schön gesagt hat, unsere Industrie ist am Profit interessiert. In ihrem Verhalten ein moralisches Kalkül zu erwarten, ist genauso hoffnungslos wie die Aussicht, eine Maschine lächeln zu sehen. Und wenn ich dieses Zitat gebracht habe, haben dann oft Leute aus dem Auditorium gesagt, ja, sie verteufeln da die Industrie. Habe ich immer darauf gesagt, nein, verteufle sie nicht. Ich behaupte nicht, dass die Industrie schlecht ist. Was aber keineswegs bedeutet, dass sie gut ist. Sie agiert jenseits von Gut und Böse. Moralische Überlegungen spielen keine Rolle. Jetzt kann man sagen, wie jede Regel hat auch die Ausnahmen. Es gibt großartige wirtschaftliche Systeme, die auch moralische Komponenten enthalten, also manche Stiftungen und so weiter. Das sind aber eben die Ausnahmen, aber die Vorbilder auch gleichzeitig. Und da gibt es eine ganze Menge sehr positiver Aspekte. Ja, Warren Buffett, einer der größten Investoren, der hat einmal sehr schön gesagt, es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die der Reichen, die den Krieg führt und wir gewinnen. Ich war immer der Meinung, ich verstehe, das Geldsystem ist so kompliziert, dass man es überhaupt nicht verstehen kann. Ich war mal ein paar Tage in einem Spital und habe in dieser Zeit vor vielen Jahren schon das schöne Buch von Helmut Kreutz über das Geldsyndrom gelesen. Und da ist mir dann doch ein bisschen was klar geworden, was ich vorher nicht verstanden habe. Ich war vorher der Meinung, ja, die Verzinsung des Geldes spielt ja, ist für mich eigentlich wurscht. Ich habe keine Schulden und daher betrifft mich das ja nicht, dass man für geliehenes Geld Zinsen zahlen muss. Ja, das ist aber ein schwerer Irrtum, weil, wie man bei Kreutz lesen kann und bei anderen, bei allen Konsumentscheidungen, die wir treffen, im Durchschnitt sind so ungefähr 40% Zinsen dabei. Das heißt, wenn es die Zinsen nicht gäbe, wäre alles in 40, ungefähr 30, 40% billiger. Aber da der Hausherr einen Kredit aufnehmen hat müssen für die und die Reparatur, muss er das auf die Zinsen draufschlagen. Und alle die, die Kredite haben, die müssen sozusagen die Zinsen an die Banken abführen. Und dann kommen natürlich auch Dinge dazu, die so als selbstverständlich hingenommen werden, wo im Grunde alles andere ist selbstverständlich sind. Ne? Früher hat man sagen können, ja, so eine Bank, die verleiht Geld. Und ich kann aber mein Geld auch auf der Bank als Sparer anlegen. Das heißt, ich habe jetzt Geld, gehen wir in alte Zeiten zurück. Ich habe da Taler aus Silber, die lege ich auf der Bank ins Safe, weil dort sind sicherer. Und die Bank hat jetzt da im Safe eine Menge Geld und das kann sie mal herbohren. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Bank viel mehr Kredite gewähren kann, als sie Geld hat. Also die kann, ich weiß nicht, ich glaube, sie braucht nur mehr 10% von dem haben, was herborgt. Das heißt, sie gibt jetzt einen Millionenkredit her, wird auf einmal das Geld mehr. Das hat sie gar nicht, das Geld. Das verborgt sie aber und kassiert die Zinsen und die Rückzahlung von dem Kapital. Nicht? Also die Bank kann Geld schöpfen und Gewinne machen. Und wenn man sich anschaut in der Geschichte, wie Kriege geplant, angezettelt, geführt, finanziert worden sind, dann stellt man fest, ohne die Großbanken wären die Krisen gar nicht möglich gewesen. Diese Unsummen, die für die militärische Ausrüstung und für die Kriegsführung ausgegeben werden, die müssen ja als Kredite aufgenommen worden sein. Und bei dieser Gelegenheit stellt sich eben heraus, welche Rolle diese Kredite und diese Schulden und Verschuldungen für Konflikte und Kriege bedeutsam waren. Ja, und da kam eben so an die heutige Geldordnung begünstigt eine kleine Minderheit und im Interesse der Mehrheit müsste es grundlegend reformiert werden. Und der Helmut Kreutz hat eben auch gezeigt in seinen Darstellungen, dass die Geldvermögen eben dramatisch gestiegen sind. Mehr als das Sozialprodukt und sozusagen die Kaufkraft der Allgemeinheit gesunken ist. Und wir haben eben bei dieser Verzinsung des Kapitals haben wir eine unglaubliche Disparität zwischen Arm und Reich, die immer dramatischer wird. Und da kommt natürlich dann noch etwas dazu. Ich denke oft an meinen Vater, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der Phase, wo aus dem Krieg im Zuge des Wiederaufbaus viele Karrieren gestartet worden sind, also Betriebe aufgebaut worden sind und so weiter. Da hat mein Vater einmal gesagt, reich werden wäre ja keine Kunst. Es dürften ja nur die armen Leute nicht leid tun. Und das ist im Umkehrschluss natürlich so, dass man sagt, einer, der reich ist, das ist einer, dem die armen Leute nicht leid tun. So einfach ist das im Grunde genommen. Das gilt natürlich für die Superreichen noch mehr. Also jemand, der Millionen und Milliarden scheffelt, das ist keiner, der Mitgefühl für Arme und Elende hat. Der ist fixiert darauf, sein Geld immer gewinnbringender, ohne Rücksicht auf negative Nebenwirkungen anzulegen. Ja, und daher sind die, die heute mit Milliardenbeträgen herumjonglieren und gewaltige Innovationen tätigen und sind eben potenziell unglaublich gefährlich und schädlich. Die Wirtschaft ist gut organisiert und verfügt über gewaltige Geldmittel. Manche transnationalen Konzerne übertreffen das Bruttosozialprodukt kleinerer Staaten. Der militärisch-industrielle finanzielle Komplex ist transnational kooperiert mit Geheimdiensten. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und wie kenntnisreiche Politstrategen immer wieder auch sagen, die US-amerikanische Außenpolitik, die wurde von der Rüstungsindustrie gekapert. Also da geht es wirklich vorrangig um die Gewinne. Ich habe mal eine Grafik gesehen, also das gehört zu meinem Fundus der Grafiken, dass in einem Zeitraum von 10 Jahren hat der Dow Jones Index seinen Wert verdoppelt, ist also um 100% gestiegen, aber die Aktien mancher Rüstungskonzerne um das 37-fache. Also das sind natürlich Summen, die gewaltig sind und an dem Ganzen wird verdient. Ein Ein interessanter Mann, den ich, glaube ich, auch schon erwähnt habe, war Smedley Butler, ein hochdekorierter Marine im Ersten Weltkrieg, der dann ein Buch geschrieben hat, dass Krieg ein Betrug ist. Ja, der Smedley Butler, ein hochdekorierter Offizier, hat dann gesagt, ich habe mein ganzes Leben als prominenter Bandit für die Wall Street gearbeitet. Und er beschreibt in seinem Buch, wie eben durch Krieg viele, viele, viele Menschen zu Millionären und Milliardären aufgestiegen sind. Und sagt eben, dass Krieg ein organisiertes Verbrechen ist, wo sozusagen die Verluste in Leichen und die Gewinne in Dollars beziffert werden. Ja, dann spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass die Medien unter den Einfluss der Wirtschaft geraten sind. Von Medienfreiheit ist heute ja kaum mehr die Rede. Es geht um die Deutungshoheit. Politiker, ja, als Marionetten. Irgendein deutscher Spitzenpolitiker hat einmal gesagt, das ist eh klar, die gewählt werden, haben nichts zu bestimmen und die bestimmen, das sind die, die nicht gewählt werden, die im Hintergrund stehen. Deswegen sprechen manche auch von Politdarstellern. Und dazu gibt es auch sehr spannende Dokumentationen, die auch alles andere als beruhigend sind. Was ich bei John Perkins vor langer Zeit schon mitbekommen habe, ist, dass Korruption meistens Hand in Hand mit Erpressung geht. Man sucht sich einen erpressbaren Menschen und stellt ihn vor die Wahl. Pass auf, du bekommst jetzt die und die Spitzenposition. Dort machst genau das, was wir dir sagen. Und wenn du es nicht machst, weißt du, dann bist im Leben, weil wir wissen ja, was du ja, dort und da dir zu Schulden kommen hast lassen. Und diese Kombination, die wird sehr oft angewendet und in einer sehr deutlichen Art wird es ja jetzt auch durch die Epstein-Files offenkundig, dass da eine ganze Menge prominenter Leute eigentlich verwickelt sind in irgendwelche miese, verbrecherische Machenschaften. Und dass man ganz gezielt Leute eben da hineinbringt in solche Situationen. Und das sind dann die willigen Werkzeuge, die dann in Schlüsselpositionen aktiv sind und den Gang der Dinge bestimmen. Ich weiß jetzt, mir fällt der Name nicht ein, aber eine junge Wissenschaftlerin hat sehr klar jetzt in der letzten Zeit in ein paar Dokumentationen aufgezeigt, wie die Rekrutierung eben von Spitzenpolitikern und Entscheidungsträgern funktioniert aus dem transatlantischen Netzwerk, also wo sozusagen die US-Amerikaner bestimmen, wie die Geschichte funktioniert. Da werden junge, interessante, begabte Leute werden sehr früh schon gefördert, die bekommen in den USA tolle Stipendien, werden als Young Global Leaders, werden sie schon sozusagen aufgebaut und bekommen dann irgendwelche entscheidende, leitende Funktionen in der Politik und wissen ganz genau, was sie zu tun haben und was sie nicht tun dürfen. Also das sind ganz, ganz ausgefeilte Strategien, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr verbessert worden sind. Und dementsprechend sinkt all das, was man als Demokratie bezeichnet. Und der Einfluss der Zivilbevölkerung, der wird damit immer geringer. Ja, das Ganze hat natürlich auch dann Einfluss auf die Bildungspolitik und so weiter. Man ist ja nicht daran interessiert, an mündigen Bürgern und an kritischem Denken, sondern an willigen, manipulierbaren Konsumenten. Das ist eigentlich eine wichtige Geschichte. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal das Radio aufgedreht und habe so ein Interview gehört. Und der interviewte Mann, der hat eben sehr klar gesagt, ja, also die Politik ist ja gar nicht interessiert an gebildeten Leuten. Nicht? Die Leute sollen ja dumm sein und leicht irgendwo dann ihre Stimme entsprechend abgeben. Und sehr gescheite Sachen gesagt, weil man gedacht, Mann, das interessiert mich, wie ist denn das eigentlich? Ich habe das bis zum Schluss angehört. Ja, das war der Alfred Dorfer. Also die Kabarettisten, die haben auch einen klaren Blick für diese Dinge. Jetzt aber auch etwas Positives. Ja, also alle, kommt natürlich dazu, das muss man eben auch verstehen, unser Geldsystem, das dazu führt, dass Leute mit viel Geld immer mehr Geld bekommen. Und damit gezwungen sind, dieses viele Geld wiederum gewinnbringend zu investieren, führt natürlich dazu, dass man alles privatisieren will. Das ist völlig klar. Ja, und da ist auch in der Corona-Zeit und danach klar und auffällig geworden, dass es gar nicht vorteilhaft ist, wenn das Gesundheitssystem kommerzialisiert wird. Und wenn das geöffnet wird für Gewinninteressen. Ja, also das kommt da dazu, dass eben Privatisierung einen unglaublichen Schub erfährt. Weil eben so viel Geld da ist, immer mehr Geld da ist, das gewinnbringend investiert werden muss. Ja, und da empfehle ich Ihnen Christian Kreis, einen Ökonom, der ein schönes Buch geschrieben hat, und zwar das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft. Und dieses Buch können Sie als PDF herunterladen, empfehle ich Ihnen sehr. Und die Internetadresse ist eben menschengerechte Wirtschaft in einem geschrieben.de. Und da beschreibt Christian Kreis, wie Mephisto, der die Menschheit verderben will, wenn der ein Wirtschaftssystem geschaffen hätte, um die Menschheit zu verderben, dann würde das so ausschauen wie unseres jetzt. Und das Positive an diesem Buch, deswegen empfehle ich es Ihnen auch, besteht darin, dass er sehr gescheit an verschiedenen Bereichen, auch Bildung und eben Lebensführung und so weiter, beschreibt, dass es möglich wäre, ein gutes menschengerechtes Leben zu führen mit 20 Arbeitsstunden pro Woche, wenn man eben all das Unnötige beiseite lässt. Also eine sehr schöne, positive Vision, die wir eigentlich alle brauchen, um zu sagen, ja, in die Richtung wollen wir, dass sich die Dinge entwickeln. Er hat dann auch noch ein anderes Buch geschrieben, das man auch kostenlos lesen kann. Gekaufte Wissenschaft, ja. Also auch das eben ein Vorgang, der alles andere als erfreulich ist, dass die Universitäten immer unter immer stärkeren Einfluss der Wirtschaft geraten. Da braucht man sich nur den Universitätsrat und verschiedene andere Sachen anschauen. Auch an der BOKU gibt es da ja verschiedene einschlägige Erfahrungen. Mir fällt jetzt der Name des Rektors nicht ein, aber ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren war das so, da ging es ja um Biosprint. Da hat man gesagt, ja, also es muss ganz wichtig, es muss sozusagen Biosprint, der ja umweltfreundlich ist, der muss da beigemengt werden und so weiter. Und das ist natürlich jetzt eine neue Herausforderung für die Landwirtschaft und natürlich für die industrielle Landwirtschaft, klarerweise. Und da hat mir ein Kollege erzählt, er hat bei irgendeinem Treffen, wo Agrarier dabei waren und so, hat er gesagt, ja, also eigentlich, bevor man da groß einsteigt in diese Produktion von Biosprit, müsste man sich eigentlich ganz genau einmal anschauen, wie der Nettoenergieertrag ist, dass man da nicht mehr Energie reinsteckt, als hinterher herauskommt. Und da ist er ziemlich niedergemacht worden dort bei dieser Veranstaltung. Und am nächsten Tag hat ihn der Rektor angerufen von der BOKU. Er hat gesagt, Herr Kollege, er soll solche Sachen nicht sagen, weil er damit der Universität Schaden zufügt. Ne? Also unglaublich. Ne? Und da hat man eben auch das Gefühl gehabt, da gab es schon Absprachen und man hat eben schon gewusst, der und der kriegt das Geschäft und da wird dort und dort Geld investiert. Und dann kommt so ein frecher Universitätslehrer daher und stellt so blöde Fragen über Energieeffizienz. Und da kriegt gleich einen Deckel vom Rektor. Ja, also das sind so Geschichten, die alles andere als lustig sind. Ja, auch ein drittes Buch von Christian Kreis. Also den empfehle ich, weil wir brauchen bei all den unerfreulichen Dingen, die uns da umgeben, brauchen wir auch die positive Vision. Und das ist sehr schön, wenn ein gestandener Ökonom sagt, ja, also die ganzen Lehrbücher der Betriebswirtschaftslehre, die müssen umgeschrieben werden. Das oberste Prinzip darf nicht Gewinnmaximierung sein, sondern es müssen zufriedene Kunden sein bei der Wirtschaft. Und da fällt mir dann auch ein, ich habe einmal einen Beitrag gelesen, leider finde ich den nicht mehr, über Prinzipien der islamischen Wirtschaft. Und da ist eines auch ganz klar, wird hervorgehoben, ein Geschäft ist nur dann ein gutes Geschäft, wenn beide zufrieden sind. Und da gibt es ja das, was mir dann auch einmal klar geworden ist, man hat ja öfter gehört, wenn man jetzt auf irgendeinem orientalischen Basar irgendeinen Gegenstand kaufen will und sagt, was kostet das? Und der sagt so und so viel und man zahlt das, dass der gar nicht glücklich ist. Sagt, ja, die wollen ja handeln. Nicht? Aber der wahre Grund, warum der nicht glücklich ist, besteht darin, dass er jetzt sagt, jetzt habe ich den betrogen. Weil das war ja überhöhter Preis. Der hätte ja, wenn wir gehandelt hätten, hätten wir beide ein gutes Geschäft gemacht. So habe ich den betrogen. Und das ist eigentlich ungut. Da fühle ich mich nicht gut als ein orientalischer Händler. Es gibt sicher andere auch, aber im Prinzip ist das vielleicht der Schlüssel zum Verständnis. Und für einen islamischen Geschäftsmann ist das, was bei uns gang und gäbe ist, ja, sind ja Betrugsgeschäfte. Nicht? Also ich habe auch irgendwann erst spät verstanden, was Leerverkäufe sind an der Börse. Wenn die Kurse von Aktien am Fallen sind, verkaufe ich jetzt, ohne dass ich diese Aktien schon gekauft habe, verkaufe ich die und habe aber am Tag, glaube ich, Spielraum, mit den sozusagen formalen Abläufen. Und ich kaufe ein paar Stunden später, kaufe ich mir die Aktien, aber billiger als ich es verkauft habe. Und habe schon mit diesem Leerverkauf ein Geschäft gemacht. Also diese Praktiken, die da laufen, auch mit Computersteuerung und so weiter, wo da Geld gescheffelt wird, das sind alles Betrugsgeschäfte. Das ist Betrug aus der Sicht eines Moslems. Ja. Ja, zum Beispiel hat Werner von Siemens hat gesagt, für den augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Also es hat weitblickende Wirtschaftsleute gegeben. Und für mich ein sehr leuchtendes Beispiel ist die Carl Zeiss Stiftung. Ich habe mich ja und beschäftige mich mit Mikroskopie und da ist die Firma Zeiss natürlich auch wichtig. Und der alte Carl Zeiss, da oben links im Bild, der hat eine kleine Werkstatt gehabt. Und ein junger Werkstudent, Ernst Abbe, hat bei ihm begonnen mitzuarbeiten und Ernst Abbe war ein Mathematiker und Physiker und hat die wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet für die Berechnung von Optiken, von Objektiven, von Linsensystemen mit diversen Glassorten experimentiert und der hat sozusagen die Optik revolutioniert, der Ernst Abbe, und wurde dann später zum Partner von Carl Zeiss und diese Firma ist zur Weltgeltung aufgestiegen. Und der Ernst Abbe hat dann nach dem Tod von Carl Zeiss, war er dann sozusagen der Chef, war ein schwerreicher Mann, Wirtschaftsboss. Und ihm ist daran gelegen, dass dieses Werk von Carl Zeiss, dem er ja sehr zu Dank verpflichtet war, weil er war ein armes Arbeiterkind und ist dann durch seine Tätigkeit bei Zeiss ein wohlhabender, beachtlicher Mann geworden. Für ihn war wichtig, dass dieses Werk weiter besteht. Und er hat, das war 1875 herum, glaube ich, hat er die Zeiss-Stiftung gegründet. Er hat damals sein ganzes Vermögen hineingesteckt in diese Stiftung und hat für die Mitarbeiter Krankenversicherung, Altersversicherung, Wohngelegenheiten und so weiter geschaffen. Und diese Zeiss-Stiftung, die hat auch die Weltkriege überdauert und ist eben heute noch existent. Also das ist so ein positives Beispiel, dass man sagt, wie eben Ernst Abbe sagt, ja, also er hat natürlich viel geleistet dafür, dass die Firma so bedeutend war und so gute Produkte geliefert hat weltweit. Aber nicht zuletzt verdankt man das ja auch dem Fleiß und dem Können und der Disziplin der Mitarbeiter. Und die sollen ja, die sollen stolz darauf sein, dass sie bei der Firma Zeiss sind. Ja, vielleicht noch zurück zu Siemens. Mein Vater hat in Berlin bei der Firma Siemens gearbeitet in den 30er Jahren und war begeistert vom Siemens-Stand. Das war ihm auch die Siemens-Mitarbeiter da waren Wohnsiedlungen. Und die haben höchsten Standard gehabt. Also sozusagen ein Siemens-Arbeiter, der Mitarbeiter, der war herzeigbar, sagt man schon her. Das sind unsere Mitarbeiter, was die für einen Lebensstandard haben. Und mein Vater hat das eben sehr bewundert und mitgenommen und war dann selber auch nach dem Krieg Leiter einer Fabrik und hat sozusagen für ihn war der Siemens das Vorbild. Und lustig dann auch, hat er manchmal erzählt, das war ja alles nach dem Krieg kaputt und wurde aufgebaut und so weiter. Und gesagt, ja, jetzt hat er für die Arbeiter Duschanlagen gebaut und so. Da sind die Gewerkschafter gekommen und gesagt, Ingenieur, das dürfen wir doch nicht Sie machen, das müssen doch von uns ausgehen. Er hat die Gewerkschafter überholt. Ja, also das nur dazu, dass es ja wunderbare, positive Beispiele gibt, die Schule machen sollten. Es gibt dann auch etwas, da weiß ich nicht, wie es jetzt damit ausschaut, aber Ernst Friedrich Schumacher, den ich Ihnen ja schon mehrmals nahegelegt habe, beim Autor des Buches Small was Beautiful oder auf Deutsch, es geht auch anders, Technik und Wirtschaft nach Menschenmaß, hat das Beispiel einer englischen Firma gebracht, Scott Bader, eine kleine Firma, und der Mr. Scott, der war auch ein Arbeiterkind, ist aufgestiegen dann zum Firmenchef und hat dann auf seine alten Tage erkannt, jetzt bin ich auf einmal ein Kapitalist und was ist aus meinen Idealen als Arbeiter geworden, na, da muss ich jetzt was Gescheites machen. Und hat eben überlegt, Regeln zu machen. Und zwar erstens, die Firma soll nicht wachsen. Sie soll nicht für den Krieg arbeiten. Sie soll, die Gewinne soll sie in soziale Projekte in der Nachbarschaft investieren. Und eine ganz wichtige Regel, niemand in der Firma soll mehr als das Siebenfache des Mindestlohns kassieren. Also das heißt, die einfache Putzfrau oder der Chef, der darf nicht mehr als das Siebenfache der Putzfrau verdienen. Eine Regelung, die mir persönlich ungemein sympathisch ist, die ich auch immer wieder öffentlich vorgebracht habe. Und das Argument dagegen ist immer, das ist leistungsfeindlich. Und da sage ich dran drauf immer, das ist eine Beleidigung für all die Leute, die gute Arbeit für wenig Geld oder umsonst leisten. Und wenn ich als Akademiker die Chance habe, Dinge zu machen, die ich für wichtig halte, dann beneide ich einen Kanalreimer nicht, wenn er genauso viel verdient wie ich oder vielleicht sogar mehr. Muss sagen, ich tät um das Geld die Arbeit nicht machen. Ne? Das ist für mich ein Privileg, dass ich eine Arbeit machen kann, die ich für sinnvoll und richtig und wichtig halte und die mir Freude macht. Das ist ein unglaubliches Privileg. Und jetzt zu sagen, ja, und weil ich studiert habe, muss ich jetzt noch viel mehr verdienen als der andere, der die Dreckarbeit macht. Nein. Ne? Jeder hat nur ein Leben und hat das Recht, gerecht behandelt zu werden. Ja, also das halte ich für eine ganz wichtige Sache und das ist nicht eine Frage von Neid, dass man jetzt sagt, die verdienen so viel, sondern es ist eine Frage von Gerechtigkeit. Dass eben niemand das Recht und gerade die, die man so als Leistungsträger oft hinstellt, die diese Spitzenverdienste machen, und sagen, was leisten der für die Gesellschaft überhaupt? Möglicherweise fördert er einen Betrieb, der insgesamt schädlich ist und scheffelt noch dazu Geld. Ja, also das sind auch Grundfragen, die gesellschaftlich relevant sind und die man eigentlich viel mehr diskutieren müsste. Ne? Also in der Demokratie, die Demokratie lebt von den Austausch konträrer Meinungen. Und da darf es keine Cancel Culture geben und all diese Dinge, die heute gang und gäbe sind. Ja, jetzt komme ich auch zu Rainer Mausfeld, dem ich wirklich enorm von ihm verdankt. Ich schätze ihn über die Maßen. Eines seiner Bücher, Warum Schweigen? Dilemma. Im Internet finden Sie viele Beiträge von ihm. Einer, der auch sehr spannend und umfassend ist, die Angst der Machteliten vor dem Volk. Und er beschreibt in aller Klarheit, dass Kapitalismus und Demokratie Widerspruch in sich selber sind. Und dieses Buch ist erstens einmal sehr wichtig und spannend. Und dann ein zweites Buch, Angst und Macht, Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien. Angsterzeugung durch Entformalisierung des Rechts. Was heißt das? Das heißt, dass Gesetze erlassen werden mit ganz schwammigen Definitionen. Das hat man bei uns in Österreich zum Beispiel gesehen, da gab es so einen Paragraphen, mir fällt jetzt die Nummer nicht ein und auch nicht genau, aber wo organisiertes Verbrechen eine Rolle gespielt. Und nach diesem Paragraphen hat man die Tierschützer verklagt und in Untersuchungshaft gesteckt. Ne? Also die sind monatelang eingesperrt gewesen, weil man ihnen vorgeworfen hat, organisiertes Verbrechen. Also die schwammige formulierte Gesetze schaffen natürlich Unsicherheit. Angsterzeugung, ja, durch eine angebliche Bedrohung, Kampf gegen den Rechts, Kampf gegen den Terror. Ja, also die Menschen werden verunsichert. Ja, wie schon erwähnt, der öffentliche Debattenraum ist etwas sehr Wichtiges. Der öffentliche Diskurs, der zur Demokratie gehört, ist mittlerweile ersetzt worden durch eine skrupellose psychologische Kriegsführung. Also auch das ist eine sehr wichtige Aussage. Ich kann mich erinnern an Zeiten, wo die Demokratisierung tatsächlich zugenommen hat, an den Universitäten überall. Die Studierenden waren aufmüpfig, die haben alles in Frage gestellt. Es ist diskutiert worden noch und noch über viele Dinge. Aber die Gegenbewegung ist nicht ausgeblieben. Und wir haben heute Zustände, wo sich viele gar nicht mehr ihre Meinung zu äußern trauen. Rainer Mausfeld hat eben auch beschrieben, dass der öffentliche Debattenraum immer mehr eingeengt wird. Es gibt immer mehr Themen, die tabu sind, die man eigentlich gar nicht ansprechen darf, ohne gleich in irgendein Eck, in ein ideologisches Eck abgeschoben zu werden. Paul Lazarsfeld, ein prominenter Soziologe, hat eben auch das Meinungsmanagement beschrieben, dass man überflutet wird mit Informationen und das wirkt sozusagen narkotisierend. Er ist besorgt, er ist informiert und er hat alle möglichen Ideen, was getan werden sollte, aber nach dem Nachtmahl und nachher noch einmal das Radioprogramm gehört hat und so weiter, dann war es ja jetzt die höchste Zeit, schlafen zu gehen. Also jedenfalls, die Leute werden überflutet mit diversen Reizen, aber sozusagen die wahre Information leidet darunter. Ja, also das ist auch interessant. Das Mausfeld beschreibt eben, dass in den USA die soziologische Forschung und die psychologische Forschung sehr intensiv betrieben worden sind, im Gegensatz zur Sowjetunion, weil dort hat die Bevölkerung eh nicht auf die Medien vertraut, die hat gewusst, sie wird eh belogen und so weiter. Und während in Amerika, wo die Meinung doch wichtig war, hat man die Meinungsmanipulation sehr raffiniert erforscht und auch angewendet. Ja, beschreibt dann auch, Rainer Mausfeld beschreibt dann auch, wie eigentlich Demokratie war ursprünglich einmal gar nicht so hoch im Kurs. Man hat dann eben erklärt, ja, das Volk ist ja uninformiert, dumm, eigennützig, impulsiv. Also die Dinge sind ja viel zu kompliziert. Das kann ja das Volk gar nicht machen. Den mündigen Bürger kann es gar nicht geben, weil der kann nicht in allen Fragen sich wirklich gut auskennen. Da gab es diesen Streit eben zwischen diesen zwei Positionen. Die eine Position eben, es muss eine Elitenherrschaft sein, also da müssen Leute sein mit guten Beratern und so fort. Die können dann Entscheidungen treffen. Aber demokratische Entscheidungen sind auf jeden Fall Unsinn. Dem haben aber andere widersprochen. Fällt jetzt der Name nicht ein von dem amerikanischen Philosophen. Und zwar mit der Begründung, dass es eben ja nicht auf den Einzelnen, dass nicht der Einzelne ein mündiger Bürger in allen Fragen sein kann, sondern dass die gesellschaftliche Intelligenz entscheiden muss und daher sozusagen alle Blickwinkel, unter denen bestimmte Fragen betrachtet werden können, müssen berücksichtigt werden. Und nur so kann eine demokratische Entscheidung sinnvoll gefällt werden. Und da ist mir eben einerseits das Gentechnik-Volksbegehren, ist da ein gutes Beispiel, oder die Volksabstimmung zum Atomkraftwerk Zwentendorf am 5. November 1978, weil da in den Medien die vielen, vielen Aspekte und Problembereiche abgedeckt worden sind, und zwar kontroversiell, pro und contra, bevor die Volksabstimmung war. Und daher war das eine wirklich demokratische Entscheidung. Man kann sagen, dass heute die Vorgaben aus dem tiefen Staat kommen, die gut organisierten Interessen der großen Wirtschaft, der Konzerne, der Rüstungsindustrie und so weiter, die wirken sich aus auf die Wirtschaft, auf die Politik, aber nicht zuletzt auch auf die Kultur, auf die Bildung, auf ja, die Medienwelt und so weiter. Und jetzt ist natürlich klar, dass man sagt, eigentlich sollte von den menschlich-sittlichen Werten, sagen wir jetzt einfach Zukunftsethik, Zukunftsverantwortung, von dort sollten die bestimmenden Vorgaben kommen. Die sollten sich auf die Kultur auswirken, eine Kultur der Nachhaltigkeit, eine Kultur der Mitgeschöpflichkeit, der Naturverträglichkeit, eine Politik, die all diese zukunftsfähigen Entwicklungen fördert, eine Wirtschaft, die nicht Profit, sondern Zufriedenheit anstrebt. Und das sollte sozusagen von dort ausgehen. Dann komme ich zu einer Grafik, die nenne ich das umweltethische Dilemma. Individuelle Verantwortung ist konfrontiert mit mächtiger, organisierter Verantwortungslosigkeit. Denken Sie noch an das Zitat: Unsere Industrie ist am Profit interessiert. In ihrem Verhalten ein moralisches Kalkül zu erwarten, ist genauso hoffnungslos wie die Aussicht, eine Maschine lächeln zu sehen. Ja, aber an und für sich, wie überwinden wir dieses Dilemma? Die Antwort ist ganz klar und einfach. Verantwortung muss organisiert werden. Nicht allein sind wir machtlos. Es gibt ja den schönen Spruch auch in der Ökologiebewegung etwas sarkastisch. Hunderttausende denken, einer allein kann ja doch nichts machen. Ne? Und jetzt ist es eben ganz wichtig, diese Dinge anzusprechen, nicht zu verdrängen, mit anderen das Gespräch zu suchen und sich Gruppen anzuschließen, die auf irgendeinem Sektor aktiv sind, ob das jetzt Naturschutz ist, ob das die Reparaturgesellschaft ist, ob das eine Gruppe ist, die sich für ein gerechtes Geldsystem engagiert oder Gruppen, die für Neutralität und Frieden sich engagieren. Das sind alles Dinge, die wichtig sind und die wir sollen. Verantwortung muss organisiert werden, bottom up, also von der Basis her, aber dann natürlich möglichst auch top down. Und da kommen wir dann gleich bald auch zu positiven Beispielen. Zurück zur Politik. Was bedeutet eigentlich Politik? Und ursprünglich kann man sagen, bedeutet Politik die Gestaltung der Gesellschaft nach Wertvorstellungen. Also wir brauchen eine Umweltpolitik, wir brauchen eine Politik der Zukunftsverträglichkeit, wir brauchen eine Politik, die sozusagen dem Klimawandel entgegenwirkt. Ja, wenn wir uns jetzt die Gegenwart anschauen, die äußerst bedrohlich ist, wo wir überall hören, dass wir kriegstüchtig werden müssen, nicht friedensfähig, sondern kriegstüchtig, ja, weil unsere Sicherheit bedroht ist. Da gibt es den schönen Spruch aus dem Römischen schon, si vis pacem, para bellum, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Das ist schon ein Widerspruch in sich selber, weil wenn ich den Krieg vorbereite und rüste, dann bedrohe ich die anderen, die müssen auch rüsten. Und von einer Vertrauensbasis, die sozusagen die Interessen beider Seiten ernst nimmt und darauf hinarbeitet, ist dann überhaupt keine Rede mehr. Also Rüstung verhindert Frieden und sichert ihn nicht. Das sind alles Folien vom Mausfeld. Ganz entscheidend ist eben auch, dass die Leitideale der Aufklärung wiederum belebt werden müssen. Die kollektiven Schlussfolgerungen aus den Blutspuren, die der Mensch in der Zivilisationsgeschichte hinterlassen hat. Der universelle Humanismus. Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen, unabhängig von ihrer Verschiedenheit. Gleichwertig vor dem Gesetz müssen alle gleich sein. Ablehnung von Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus und Exzeptionalismus. Man spricht ja vom American Exceptionalism. Also die Amerikaner sind sich selber auch alle klar, dass sie ein ganz besonderes Volk sind. Sie sind das benevolente Imperium, das überhaupt nichts falsch machen kann, weil sie treten ein für Demokratie und für Gerechtigkeit und für Frieden und so weiter. Ja, aber es ist halt alles ein bisschen anders. Demokratie als politische Selbstbestimmung. Was bedeutet Demokratie? Nicht, dass man irgendwelche zwischen Teufel und Belzebub wählen kann. In Amerika, wenn es da Präsidentschaftskandidaten gibt. Oder wie Roder einmal gesagt hat, zwischen Politikern wähle das Geringere. Ja, offenbar. Ja, also das ist nicht die Demokratie, sondern Demokratie bedeutet, alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen, sonst sind sie illegitim und somit zu beseitigen. Das sind die ganzen großen Wirtschaftsbetriebe, gehören da dazu, die sind nicht demokratisch. Das ist ein Fremdkörper in einer Demokratie. Und Rainer Mausfeld beschreibt auch in seinem neueren Buch, das ein dicker Wälzer ist, sehr spannend, Hybris und Nemesis heißt es. Da geht er der Frage nach, wie Macht, illegitime Macht kontrolliert worden ist und eingehegt worden ist im Laufe der Geschichte. Also die Machtstrukturen, die heute existieren, sind so komplex, dass man sie kaum verstehen kann. Und daher beginnt er vor 5000 Jahren, wie haben menschliche Gesellschaften verhindert, dass Einzelne sich auf Kosten anderer bereichern und Sonderrechte verschaffen. Also dieses Buch ist sehr spannend und da beschreibt er dann eben auch in der jüngeren Geschichte, wie die Machtstrukturen es geschafft haben, sich demokratischen Zugriff mehr und mehr zu entziehen. Jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Zentrale Bereiche einer Gesellschaft, insbesondere die Wirtschaft, dürfen nicht von einer demokratischen Legitimation und Kontrolle ausgeklammert werden. Ja, Mausfeld zitiert dann auch ganz groß angelegte empirische Studien, die in aller Klarheit nachweisen, dass die Interessen der großen Mehrheit in der amerikanischen Politik überhaupt keine Wirkung haben. Also es bestimmen die Interessen einiger weniger Superreicher, bestimmen im Grunde genommen die Demokratie, also die Politik. Und das hat ja mit Demokratie eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das wird als links bezeichnet. Mit links wollen wir ein Eintreten für einen sozialen Wandel in Richtung größerer Gleichheit, politisch, wirtschaftlich und sozial bezeichnen. Mit rechts wollen wir die Unterstützung einer mehr oder weniger hierarchischen Gesellschaftsordnung und einer Gegnerschaft zu Veränderungen in Richtung Gleichheit bezeichnen. Das haben eben einige prominente Soziologen haben das so formuliert. Wer die jeweiligen Zentren der Macht, zum Beispiel Monarchie, ökonomische Eliten und die Strukturen, auf denen alle diese Macht basiert, zum Beispiel Kirche, Kolonialismus, Sklaverei, Konzernkapitalismus zu stabilisieren und zu erhalten sucht. So ist es rechts. Ja, da hat sich aber auch natürlich sehr viel verändert und heute kann man mit diesen Kategorien sehr wenig anfangen. Viele Ja, da muss man, die wird alles, was der herrschenden Meinung widerspricht und im Grunde eigentlich dieser Linksdefinition nahe kommt, dass man sagt, man stellt diese Herrschaftsstrukturen in Frage, man ist für Gleichheit, man ist für demokratische Prozesse. Sowas wird heute ins rechte Eck gestellt. Da sagt man, das ist ein Rechtsextremer. Also sehr merkwürdig, das Ganze. Ja, also es geht darum, den öffentlichen Debattenraum wieder zu erweitern. Es gibt ja viele Techniken, die man als Soft Power beschreiben kann. Rainer Mausfeld war ja Professor an der Universität Kiel für Psychologie und Kognitionsforschung und er hat sich eben sehr intensiv mit den Methoden der Meinungslenkung auseinandergesetzt, hält dazu auch natürlich verschiedene Vorträge. Und er beschreibt eben auch, dass der Mensch von Natur aus sich nicht unterdrücken lassen will. Also man wehrt sich gegen das Manipuliertwerden, gegen das Ausgebeutetwerden, gegen Freiheitsbeschränkungen und so weiter. Der Gelegenheit vielleicht ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau, der gesagt hat, Freiheit besteht nicht darin, dass ich tun kann, was ich will, sondern dass ich nicht tun muss, was ich nicht will. Also das ist auch, glaube ich, recht interessant. Und wenn man also mit Hardpower arbeitet, wenn ich Leute unterdrücke und ausplündere und so weiter und mit Gewalt erpresse ihre Arbeitsleistung und so weiter, dann wecke ich ein gewisses Widerstandspotenzial und revolutionäres Potenzial. Und diese Unterdrückung wird sozusagen immer kostspieliger, immer aufwendiger. Und da ist man dann drauf gekommen, wenn man das mit sanften Methoden macht, Soft Power, eine geschickte Meinungsmanipulation macht, dann funktioniert das eigentlich besser. Und da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die Rainer Mausfeld da beschreibt, die auch in der Propaganda eine große Rolle spielen. Es ist ganz wichtig, dass man diese Methoden versteht und durchschaut. Eine dieser Methode besteht darin, dass man Dinge aus dem Zusammenhang reißt, dass man wichtige Dinge auslässt, also das aus dem Zusammenhang reißen, also dekontextualisieren. Also es wird jetzt irgendein Ereignis präsentiert und zwar in einer bestimmten Rahmenerzählung, das nennt man dann Framing. Dazu hat der Friedensforscher Daniele Ganser auch sehr viel in Vorträgen und Schriften erzählt. Und wenn irgendwo jetzt ein Land angegriffen wird, es fallen da Bomben, dann wird der Terrorismus-Frame bedient, dass man sagt, ja, da geht es jetzt um Terroristen, aha, ja. Ja, da stellt man sich jetzt vor, da irgendwelche gefährliche Leute mit Sprengsätzen, die da irgendwelche böse Sachen vorhaben. Ja, dann muss man natürlich, das muss man verhindern. Ist völlig klar. Ja, wenn man das in den Rahmen des Terrorismusbekämpfung stellt. Wenn man das aber, und da ist jetzt dann auch die Frage, was ist ein Terrorist? Ne? Bei irgendeinem unterdrückten Land ist aus der Sicht des Unterdrückers ist ein Freiheitskämpfer ein Terrorist und aus der Sicht des Landes ist es ein Freiheitskämpfer. Also das sind auch ganz wichtige Sachen. Je nachdem, in welchen Rahmen ich es stelle, wird es ganz anders aufgefasst. Und ja, dann auch ganz wichtig in diesen Dingen, dass man Fakten oft als Meinungen darstellt. Also da kann ich mich erinnern, auch im Zusammenhang mit der Gentechnik-Diskussion, ne, da wird dann gesagt, ja, es gibt manche, die befürchten, dass das und das ist, die sind der Meinung, dass das und das ist, aber man sagt nicht, die haben das und das klare Argument, sondern die haben diese Meinung, nicht? Die haben nur die andere Meinung. Also es zählen dann nicht Argumente, sondern halt Meinungen und dann wird eben der, der diese Meinung hat, die man eigentlich heute nicht haben darf, der wird dann gleich moralisch fertig gemacht. Also das sind auch Techniken, die ganz schlimm sind, dass man nicht mehr Argumente austauscht, sondern die Empörung austauscht, dass einer, den man jetzt als rechtsextrem bezeichnet oder als der Corona-Zeit als Schwurbler oder Corona-Leugner, dass der die und die Meinung überhaupt sagen darf. Nicht? Also dem darf man nicht die Gelegenheit bieten, dort und dort einen Vortrag zu halten oder bei der Diskussion teilzunehmen, denn das ist dann Cancel Culture. Und der darf seine Meinung nicht sagen, weil der ist moralisch abzulehnen. Also dieses Moralisieren ist auch eine ganz schlimme Angelegenheit, Abkehr von sachlichen Dingen und dann stattdessen Kampfbegriffe verwenden, die den Meinungsgegner sozusagen diffamieren. Aus meiner Sicht ist das eine ganz klare, ein klarer Hinweis darauf, dass die Leute, die mit Kampfbegriffen arbeiten, keine guten, stichhaltigen Argumente haben. Weil sonst würden sie in der Diskussion nicht ausweichen. Ja, der Philosoph Herbert Spencer hat sehr schön gesagt, was eben auch hier an der Universität wichtig ist, das große Ziel von Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln. Also auch ganz im Sinne der Aufklärung, dass man sagt, ja, ich muss den Mut haben, mich meines eigenen Verstandes zu bedienen. Und wenn ich etwas verstanden habe, dann ist es auch ganz wichtig, dass ich das in der Öffentlichkeit vertrete. Verbale Gewalt und Empörung dominieren den gesellschaftlichen Diskurs. Um den Hasspredigern zu widerstehen, müssen wir lernen, ihr Spiel nicht mitzuspielen. Ja, ein Zitat, das mir auch sehr gut gefällt, ist von John Stuart Mill, der gesagt hat, "The only way of which a human being can make some approach to knowing the whole of a subject is by hearing what can be said about it by persons of every variety of opinion and studying all modes in which it can be looked at by every character of mind." Und niemand hat sozusagen ist gescheit worden auf eine andere Art als diese. Und das ist mir auch sehr wichtig, denn ich habe sehr früh eigentlich schon mich immer wieder interessiert, wenn jemand ganz anderer Meinung war als ich, wie siehst du das? Wie siehst du das? Mich hat immer interessiert, wie begründet man eine ganz andere Meinung? Aha, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist ja sehr spannend. Ich bin zwar vielleicht nicht der Meinung, aber ich verstehe jetzt sehr gut, dass man diese Meinung aufgrund dieser und dieser Weltsicht haben kann. Also es ist sehr wichtig, gerade die Andersdenkenden zu verstehen, nur dann wird man gescheiter. Und sozusagen, man könnte jetzt brutal sagen, Cancel Culture ist eigentlich ein Bekenntnis zur Dummheit. Nicht, dass man sagt, der nicht meiner Meinung ist, der darf seine Meinung gar nicht äußern. Ich will blöd bleiben. Ich möchte Andersdenkende gar nicht verstehen, die so in den Mund halten. Nicht? Ja, was Blöderes gibt es ja eigentlich nicht. Ja, genau. Naja, gut, ich glaube, die Zielvorstellung sollte eine lebensfreundliche Welt mit Zukunft sein. Und in der Richtung werden wir noch die letzten beiden Vorlesungen, die wir noch haben in dem Semester, werden wir uns dieser Frage widmen, wie könnten Beiträge zu einer lebensfreundlichen Zukunft ausschauen. Ja, damit sind wir heute fertig und es gibt noch ein paar Minuten, wie immer, wenn Sie Fragen haben, Stellungnahmen abgeben wollen, bitte.
Möchte ich möchte nur jetzt über das laufende Thema. Und zwar sind zwei Veranstaltungen, auf die ich hinweisen möchte. Zum einen ist morgen auf der BOKU eine Informationsveranstaltung zu Baubleibt. Schwarzhöfenhaus, Seminar um 6 Uhr, 17:30 Uhr. So ist momentan der Standort in der Romau ist es mit der Veranstaltung. Und der andere ist im August, nachdem das Semester bald raus ist, weiß ich jetzt auch nicht, wo die Kanäle gibt. Ne? Das ist der Gedenkmal zu Hiroshima.
Nein,
6
der
Uhr.
8. August, der 6. August und 9. August. Ja.
Und dann gibt es noch eine Online-Petition.
Dings gleich hin.
Über Zivil- und Automaten-Umausstieg. Weiß nicht, ob es in Töchtern stark aufrüstet. Ich schreibe jetzt gerade den Hinkauf zu finden. Atomkraft, freie Zukunft. Alles in dem Zusammenhang direkt oder hinzufügen zu dieser Petition. Ich habe jetzt gerade reingeschaut, es haben jetzt über 15 Leute unterschrieben. Also, sollte sich vielleicht mit dem ein bisschen auseinandersetzen. Atomkraft, freie Zukunft. Ja, und was zum heutigen Lied über Ehrlichkeit sagen, das Zitat von Werner von Siemens, für den augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Das, was heute passiert in den großen Unternehmen, ist genau exakt das Gegenteil. Es werden Vorstandsdirektoren und Direktoren bestellt für eine bestimmte Zeit. In diesen 4 Jahren müssen sie Erfolge einfahren, um A, eine Prämie zu bekommen, B, einen guten Ruf zu haben und gleich zum nächsten Unternehmen wieder wechseln zu können. Und für das geht es ja mal in Zukunft.
Ja, das
Bin ich
sind,
auch ein bisschen inne.
ja. Ja, das sind ja diese Sachen, ne? Weil man kann ja zum Beispiel jetzt sagen, wenn jemand ein Fischereiunternehmen, ne, das sind, diese Überfischung, Übernutzung der Ozeane ist ja auch ein dramatisches Problem. Und da könnte man jetzt naiverweise sagen, naja, aber die, die da jetzt Walfang betreiben und andere Sachen, die denken ja auch an ihre Zukunft und so weiter. Na, die wollen jetzt das schnelle Geschäft machen und wann die Fischerei-Ding zusammenbricht, haben sie einen Gewinn im Trockenen und kaufen im Regenwald auf und beteiligen sich an einem weiteren ruinösen Produkt. Ja, also das sind leider die sehr traurigen Dinge.
Wo ist das? Baubleib ist also das Exnerhaus, jetzt ist, kennst du, ja? Wie ist das mit den Problemen? Ich bin super selten mit einer Hilfe. Also, Exnerhaus, sagst du, wo ist es? Exnerhaus, weißt du, wo ist? Ja. Und jetzt war ein Exnerhaus. Ist nur das Exnerhaus aus, wenn es da ein Kind schon kennt.
Ja, die Schwarzkühlhaus ist hinter Nächstenhaus. Ja, das war früher die Rostburg, die schon verrottet ist. Das war damals ein ganz fortschrittliches Gebäude. Bevor es abgenommen war, war es schon wiederum baufällig. Ganz modern war das.
Ja, das ist ja irgendwie mal.
Ist abgerissen worden.
Das war ist ja irgendwas gestanden. Ich weiß es jetzt nicht. Sind da
Ja, also
irgendwas?
ich kann mich erinnern, wie ich Assistent war. Das war in den Mitte der 70er Jahre. Da ist eben diese Rostburg gebaut worden. Und
Ah,
da hat
was?
man,
Ja.
ja.
Wow.
Es ist hinter dem Exnerhaus so mit rostigem Eisen verschrollt, das Ganze schier, aber angeblich unglaublich funktionell und modern. Und, aber bevor es noch zugelassen war, die kritischen Abnahmekriterien erfüllt hat, war es schon wieder baufällig. Ja, dann danke und bis zum nächsten Mal.